ich fuhr von Bayreuth aus, wo ich jeden Sommer bei den Wagner-Festspielen bin, mal schnell über Hof nach Leipzig, stieg aus dem Auto aus und empfand sofort die Luftverschmutzung bis in die Lunge hinunter durch ein brennendes Gefühl. Und ich dachte so, jetzt muss ich sterben. Ich kann nur jeden Tag, wenn die neuesten Funde kommen, immer wieder staunen, wie sehr doch diese geheimen Wunschträume eines kleinen Jungen, der bis ans Ende der Zeit schauen wollte, wahr geworden sind. Wenn praktisch gestern es noch Bakterien auf dem Mars gab, dann wird es die heute auch geben. Also ich bin überzeugt, das ist im Augenblick eben nur eine Theorie, ein Glaube, aber ich bin überzeugt, dass es auch heute noch Leben auf dem Mars gibt.
Wenn man eines Tages da vielleicht eine andere Welt hat und den Mars bewohnbar gemacht hat, dann hätte man immer noch die Möglichkeit zu überleben. Und auf diese Art gibt mir die Raumfahrt auf lange Sicht hier die Gewissheit, dass der Mensch wirklich als Rasse gesehen unsterblich wird im Universum.
Jesko Hans Heinrich Max Freiherr von Puttkammer, kurz Jesko von Puttkammer, geboren in Leipzig am 22. September 1933, gestorben am 27. Dezember 2012 in Alexandria bei Washington D.C. Der Freiherr stammte aus einem alten, hinterpommerschen Adelsgeschlecht, doch das war für den in der Schweiz aufgewachsenen Jesko Vergangenheit.
Herr von Puttkammer, das ist ein Teil des Namens. Ich bin immerhin Amerikaner. Der Freiherr ist schon längst nicht mehr gültig heute.
Und Vergangenheit war für ihn auch seine Geburtsstadt Leipzig, die er erst nach der Wende wieder besuchte, an der schlechten Luft litt, aber über die Leipziger staunte.
Was mir im Vergleich zu anderen deutschen Städten immer wieder gefällt und imponiert, ist dieser Aufbauwille in der Menschen, nicht nur was die Häuser betrifft, sondern auch sich selber. Ja, dass sie nicht einfach den Kopf hängen lassen, wie so viele andere, gerade im Osten hier, sondern sich auf die Hinterbeine gestellt haben.
Jesko von Puttkammer arbeitete von 1962 bis zu seinem Tod für die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA. Er war ihr dienstältester Mitarbeiter. Doch wie kommt ein Leipziger nach Amerika? Das ist eine lange Geschichte, erzählt Jesko von Puttkammer, die während des Krieges in Deutschland begann, bevor die Familie in die Schweiz übersiedelte.
Ja, das ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der zunächst im Bombenkeller saß oft und an sich ziemlich triste Ausblicke auf die Zukunft mitbekam, dass also nach dem Ende des Krieges für Deutschland und vielleicht auch für den Rest Europas nicht allzu viel positive Aussichten bestanden damals. Daraus entstand ein Sehnen, ein Träumen. Ich habe damals mir gewisse Szenarien der Zukunft selber ausgemalt, wie es doch anders sein könnte. Ich habe utopische Bücher gelesen als kleiner Junge und selber dann auch später welche geschrieben, um mir selber eine ungewisse Zukunft besser zu strukturieren. Teil hatte an sich auch an dieser Einstellung meine Großmutter, eine alte Preußin und Lehrerin, die mich oft an der Hand nahm und mir den Sternenhimmel zeigte. Und ich erinnere mich noch genau, wenn sie auf die Lichtpunkte deutete da oben und sagte, das sind nicht einfach nur Lichtpunkte, mein Junge, das sind Welten und vielleicht gibt es sogar andere Menschen dort oben. Das ist bei mir immer haften geblieben.
Der Keim war gelegt. Nach dem Abitur 1952 studierte Jesko von Puttkammer Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Denn das schien ihm eine gute Grundlage zu sein, Raketen- oder Raumschiffkonstrukteur zu werden, lange bevor der sowjetische Sputnik Furore machte. Und auch um sein Studium zu finanzieren, schrieb der Ingenieurstudent utopische Romane, die in eine Zukunft führten, in der Weltraumtouristen intergalaktische Reisen unternehmen würden. Galaxis Ahoi, Report aus dem 23. Jahrhundert, ein galaktischer Reisebericht von Jesko von Puttkammer, erschien unter dem Pseudonym Ralf Anders 1958 im Erich-Pabel-Verlag und noch einmal 1981. Die Passagiere der Tellus, einer Raumjacht der Firma Interplanet, haben einen Rundflug durch das Sonnensystem gebucht, begleitet von ihrem Reiseleiter Daniel Marsh mit Zwischenstopps unter anderem auf Venus und Mars.
Die Y-Generatoren und die Van de Graaffs stellten ihr Kreischen ein. Der Mars stand im Schnittpunkt des Fadenkreuzes des S-Teleskops. Jetzt startete Zack Poke, unser Pilot, das Schneebiegelfeld, von dessen eigenartigem Kraftfeld wir nichts spürten. Doch als er den feuerroten Knopf des Yamashita-Aggregates drückte, wurden die Bildschirme und Sichtluken der Yacht schwarz. Das SY-Aggregat hatte eine 30 Wellen tiefe Front polarisierten Lichtes auf die Reise geschickt, die vor der Schiffsnase daher raste und nach wenigen Minuten auf die Planetenmasse traf und von dort reflektiert wurde. Die Lichtfront wirkte wie ein Annäherungszünder und wir materialisierten 100 Kilometer über der Oberfläche des Mars. Zack Poke setzte die Atomaggregate in Betrieb und die Yacht schwang in großen Schleifen zur Oberfläche des Mars hinunter.
Der Mars. Mit 6.800 Kilometern Durchmesser, halb so groß und mit durchschnittlich 228 Millionen Kilometer anderthalbmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Er ist unser äußerer Nachbar. Ein Marstag, ein Sol, dauert 24 Stunden und 39 Minuten, 35 Sekunden. Ein Marsjahr umfasst 687 Tage. Und der Mars fasziniert die Menschen seit Urzeiten.
Mars gehört zu den 5 Planeten, die schon im frühen Altertum den Menschen bekannt waren. Mit der Erde zusammen waren 6. Das war alles, was der Mensch damals wusste. Und aus diesen seltsamen Lichtpunkten, die am Himmel wandelten, deswegen nannte man sie Wandelsterne, auf Griechisch Planetes, die hat man mit Gottheiten personifiziert. Daraus entstanden im Laufe der Zeit Symbole, die auch heute noch tief in unserer Psyche sitzen. Der Mars ist für uns der Inbegriff des Männlichen, des Aggressiven, des Krieges, weil er eben durch seine rote Farbe schon den ganz frühen Sternenguckern aufgefallen ist, genauso wie die Venus durch ihre silberne Farbe, die daher kommt, dass sie von einer ewigen Wolkenschicht bedeckt ist, die das Licht reflektiert, der Göttin Venus zugeschrieben wurde. Wir hatten also die Göttin der Liebe, hatte ihren eigenen Planeten und der Gott des Krieges, der Aggression, hatte den Mars. Die beiden waren auch verheiratet sogar in der römischen Mythologie. Und sodass also Mars für uns durchaus in der Psyche kein Fremder heute mehr ist.
Und Mars war schon immer Projektionsfläche für Träume und Hoffnungen, die Erde verlassen zu können und den Nachbarplaneten zu besuchen. Schließlich waren viele Menschen im ausgehenden 19. Jahrhundert davon überzeugt, dass der rote Planet bewohnt sei. Die von dem italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli 1867 entdeckten Kanali, die Schatten auf der Marsoberfläche und geometrisch strukturierte Krater führten zu der Annahme, dass dort oben Marsianer lebten. Und die fiktive Invasion der Marsianer in Orson Welles' Hörspiel »Krieg der Welten« führte 1938 zur Massenpanik in New York.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
Da war Jesko von Puttkamer 5, träumte mit seiner Oma von fernen Zivilisationen und schloss den Mars in sein Herz, für das ganze Leben, wie sich noch zeigen wird. Doch zunächst war er 19 Jahre später als Aachener Student fasziniert und begeistert von einer 83,6 Kilogramm schweren Kugel mit 4 Antennen. Am 4. Oktober 1957 eröffnete die Sowjetunion mit Sputnik 1 das Zeitalter der Weltraumfahrt. Was bisher Träumern wie Johannes Kepler, Jules Verne, Konstantin Tsiolkovsky oder auch Jesko von Puttkamer vorbehalten blieb, war nun Realität geworden.
Живущие на Земле, я уверена в этом, радовались Wir waren nicht nur begeistert über die Funksignale vom Sputnik, es war vielmehr ein Symbol. Der Mensch hat sich befreit von den Fesseln der Schwerkraft, ist hinausgeflogen in das grenzenlose All. Darum war dieses Ereignis so bedeutsam.
Valentina Tereshkova, die erste Frau im Weltraum über Sputnik 1. Und Jesko von Puttkamer ließ zu der Zeit seinen Reiseleiter Daniel Marsch schon auf dem Mars landen.
Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten an unserem nächsten Ziel eintreffen, dem Mars. Wir werden uns auf dem Mars 2 volle Tage aufhalten. Nach der Landung in Marsport werden Sie zunächst Gelegenheit haben, sich einige Stunden auszuruhen. Am Nachmittag unternehmen wir dann einen Bummel durch das Eingeborenenviertel von Marsport und morgen früh fahren wir mit einem Sandpanzer nach Toranok, der ehemaligen Metropole der Marsianer. Sie werden dort die jahrtausendealten Baudenkmäler sehen, die in ihrer Bedeutung selbst die altägyptischen Artefakte übertreffen. Am Nachmittag sind wir dann bei einer Gruppe Eingeborener zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Lebensgewohnheiten gestatten werden. Ich möchte Sie jetzt schon dringend darauf aufmerksam machen, dass Sie sich für unseren morgigen Ausflug mit warmer Kleidung versehen. Die Marsluft ist dünn und kühl.
Die Realität, Sputnik 1, der Weggefährte, löste auf der einen Seite überschwängliche Freude über die Überlegenheit des Sozialismus aus und auf der anderen Seite einen Schock. US-Präsident Eisenhower hatte zwar bereits 1955 die US Army mit dem Bau eines amerikanischen Satelliten beauftragt. Beteiligt daran waren auch die deutschen Raketenexperten um Wernher von Braun. Der war unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe in die USA gegangen, von Peenemünde, wo sie an Hitlers Wunderwaffe V2 arbeiteten, ins texanische Fort Bliss, wo sie unter Aufsicht der US Army Raketen entwickelten. Und nach dem Sputnik-Schock bekam Wernher von Braun die offizielle Genehmigung, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu starten. Explorer 1 war der erste Satellit der USA, gestartet am 1. Februar 1958.
Von Braun war eigentlich vorher schon sehr, sehr rührig gewesen und hat versucht, diesen Start vom Explorer 1 schon Monate vorher genehmigt zu bekommen. Aber wegen Rivalitäten zwischen dem Heer und der Luftwaffe vor allem und der Marine hat das Heer dazu nicht die Genehmigung bekommen, bis der Sputnik dann gestartet war. Die Gruppe von Braun war darüber doch sehr verärgert, denn sie sagten, wir hätten das schon längst machen können, wir hätten auch den Sputnik längst schlagen können, vorher schon, wenn die Bürokratie in Amerika damals bei ihnen nicht so stur gewesen.
Unser spezieller Satellit, den wir abgefeuert haben, enthält Forschungsgeräte, die uns Auskunft geben sollen über die kosmische Strahlung außerhalb der Atmosphäre, fernerhin über die Erwärmung eines solchen Satelliten durch Sonnenstrahlung und Rückstrahlung von der Erde und auch über die Dichte von Kleinstmeteoren und meteorischem Staub, der allmählich die Oberfläche eines solchen Satelliten aberodieren würde. Wir haben zwei Sender in dem Satelliten, die uns diese Werte herunterfunken. Und beide Sender arbeiten perfekt und werden von vielen Stationen laufend empfangen. Und wir haben die besten Meldungen und Resultate, die wir erwarten können.
Explorer 1 trug nach den beiden sowjetischen Sputniks zur Stärkung des amerikanischen Selbstbewusstseins bei, war ein großer Erfolg für die USA und für Wernher von Braun persönlich.
Für mich ist das natürlich ein Höhepunkt heute. Ich bin seit nunmehr 28 Jahren auf dem Raketengebiet tätig und hatte immer die Raumfahrt im Sinne, obwohl ich natürlich niemand nur die Möglichkeit hatte, gerade daran alleine zu arbeiten. Und so ist für mich der heutige Tag die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches.
Dem Erfolg schlossen sich 1958 auch strukturelle Veränderungen in der Weltraumforschung der USA an. als Antwort auf den sowjetischen Sputnik-Triumph. Präsident Eisenhower gründete die zivile National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, und das Weltraumzentrum in Huntsville. Und die Zeit war reif dafür, dass Werner von Braun mit seinem Team in den zivilen Sektor nach Huntsville wechselte. Seine Erfolge in Amerika ließen seine Vergangenheit in Nazi-Deutschland verblassen.
Zur Zeit des ursprünglichen von Braun-Teams gab es in Amerika viele kritische Stimmen, ob man überhaupt diese Nazi-Wissenschaftler ins Land lassen sollte, ob man überhaupt diesen Nazi-Wissenschaftlern ein amerikanisches Raketenprojekt anvertrauen könne. Die Stimmen sind dann allerdings sehr schnell still geworden, als man feststellte, dass es eben niemanden sonst auf der Welt gab, denen man so ein Projekt anvertrauen konnte. Und der Kalte Krieg, das Wettrüsten in Ost und West, hat dann natürlich auch diese warnenden Stimmen mundtot gemacht und Amerika das Argument gegeben, den Grund gegeben, warum man überhaupt erstmal Raketen entwickeln muss. Es entstanden ja die ersten militärischen Waffen auf dem Gebiet, Redstone-Rakete und die Jupiter-Rakete. Aber von Braun und seine Leute haben frühzeitig schon immer wieder gesagt, dass an sich die wirkliche Aufgabe für sie darin liege, für den Frieden zu arbeiten. Das hat er auch schon in Peenemünde gesagt und die Gestapo hat ihn deswegen eingesteckt für ein paar Tage lang.
Doch das war lange vor Jesko von Puttkamers Zeit in Amerika. Noch studierte er in Aachen, träumte von Weltraumreisen zum Mond und Mars, schrieb an seiner Diplomarbeit an Science-Fiction-Geschichten und er schrieb auch an Werner von Braun.
Ich habe mir bei ihm Rat und Tat geholt, vor allem Rat bezüglich meines Studiums. Das sollte ja in die Raumfahrt gehen. Ich habe Maschinenbau studiert und wollte also wissen, welche zusätzlichen Fächer zu belegen sind, denn Raketentechnik konnte man damals nicht studieren, das war tabu. Und so hat er mir also Ratschläge gegeben, ja, eine Turbine zum Beispiel in einem Flugzeugtriebwerk ist ungefähr die gleiche wie in einem Raketentriebwerk und so weiter. Ich sollte mich also heranstudieren an das Thema. Und als ich dann fertig war und mein Diplom hatte, wollte ich ohnehin auswandern. Und schrieb ihm, ja, also jetzt stehe ich vor der Auswanderung. Ich habe so viele Einladungen von amerikanischen Industrien, Boeing und Convair und Lockheed, habe dicke Fragebögen schon ausgefüllt gehabt. Und ich würde ja gerne zu Ihnen nach Huntsville kommen, aber da ich ja ein Greenhorn bin, ein Anfänger, ist es vielleicht besser, wenn ich zuerst in die Industrie gehe und dann nach Huntsville komme. Und da kommt also prompt dann ein Telegramm, gehen Sie nicht in die Industrie, kommen Sie nach Huntsville, wir fliegen zum Mond, Werner von Braun.
Und Jesko von Puttkamer packte seine Sachen, setzte sich ins Flugzeug und flog via Washington nach Huntsville, Alabama. Als er aus dem Flugzeug stieg, empfingen ihn 40 Grad Celsius im Schatten und 90% Luftfeuchtigkeit. Ein normaler Sommertag in Alabama. Der frisch gebackene Maschinenbauingenieur hatte seinen Traumjob gefunden. Ingenieur bei der NASA im Team des berühmten Werner von Braun. Und zu verdanken hatte er das letztlich einem Mann.
Говорит Москва.
Hier spricht Moskau. Wir senden die TASS-Meldung über den ersten Flug eines Menschen in den kosmischen Raum. Beobachte die Erde. Sicht gut. Höre euch ausgezeichnet. Alles normal. Alles funktioniert ausgezeichnet. Fliege weiter. Befinden gut. Stimmung optimistisch. Setze den Flug fort. Alles verläuft gut. Maschine arbeitet normal.
Heute wissen wir, dass es schon enorm riskant war, was dieser junge Mann auf sich nahm. Und dass also auch die Raketentechnik damals ja erst in den Anfängen stand. Allerdings war der Chefkonstrukteur Sergei Korolev ein genialer Mann, der uns ja schon 3 Jahre vorher geschockt hatte mit dem Sputnik 1. Zunächst mal bewies er uns, unwiderlegbar, dass der Mensch in den Weltraum fliegen kann. Und zweitens hat Gagarins Flug den Präsident Kennedy sofort veranlasst, einen Monat später im Mai 1961 die NASA zu beauftragen, das Apollo-Programm und die bemannte Mondlandung durchzuführen. Also das hat Gagarin schon verursacht. Wir verdanken den Sowjets, Korolev, Sputnik und dann Gagarin unsere Existenz. Und ich glaube, dass ich heute nicht hier sitzen würde, wenn es den Juri nicht gegeben hätte oder wenn sein Flug schiefgegangen wäre.
Sagte Jesko von Puttkammer anlässlich des 50. Jahrestages des Weltraumfluges des Kosmonauten Juri Gagarin in der Vostok 1 vom 12. April 1961. Und wieder war es damals ein Schock für die Amerikaner. Und deren Präsident John F. Kennedy gab nun das ganz große Ziel für die Nation vor.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energy.
Nicht weil es leicht sei, so Kennedy, habe man den Mond als Ziel ausgewählt, sondern weil es schwer sei. Nun müssten die Besten Amerikas Überlegenheit beweisen. Es war die Chance für das Team um Werner von Braun und Jesko von Puttkammer. Raketentechnik musste erprobt werden, neue Trägerraketen entwickelt, Raumanzüge, Computerhard und Software, Ernährung und Toilette. Das Apollo-Programm war eine Riesenherausforderung, galt es doch, die Astronauten nicht nur heil nach oben auf den Mond, sondern gesund auch wieder herunterzubringen. Ein Fehler, der zur Katastrophe führen könnte, wäre eine Katastrophe für die USA.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Der Jubel im von Braun-Team war riesig. Amerika im Freudentaumel. Sie waren die Ersten, endlich die Ersten auf einem Himmelskörper. Sie hatten die Sowjets überholt. Werner von Braun?
Damals, als ich 18 war, hatte ich keine Ahnung, wie schwierig die Sache wirklich sein würde und was uns alles bevorstehen würde. Aber das eine kann ich mit Gewissheit sagen, wenn ich heute 18 wäre, würde ich genauso wieder anfangen.
Auch wenn Werner von Brauns Roadmap für Amerikas Raumfahrt zunächst eine etwas andere Reihenfolge vorgesehen hatte. Erst unbemannte Satelliten, dann Tiere, dann Menschen in der Umlaufbahn, dann eine Raumstation und zum Schluss erst der Flug zum Mond und danach zum Mars. Aber wissenschaftlich-technisch sinnvolle Pläne lassen sich nur in einem konkreten politischen Umfeld realisieren. Und deshalb wurde der Mondflug eben vorgezogen. Nach der Mondlandung jedoch stürzten sich die Raumfahrtvisionäre und Programmverantwortlichen der NASA in die Planung, Vorbereitung und Durchführung der amerikanischen Weltraumstation Skylab. Start 14. Mai 1973. Der Space Shuttle-Missionen. Erster Flug der Raumfähre Enterprise am 12. August 1977. Und der weiteren Entwicklung des Apollo-Programms, das mit einer erneuten Landung auf dem Mond von Apollo 13 fortgesetzt werden sollte.
Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by at 13, we're looking at it.
5,5 Minuten nach dem Liftoff spürte die Apollo 13-Besatzung James Lovell, Fred Hayes und John Swigert eine leichte Vibration, deren Ursprung unerklärlich war. Und exakt 55 Stunden und 54 Minuten nach dem Start gab es eine Explosion an Bord. Wesentliche elektrische und Lebenserhaltungssysteme fielen aus. Die Katastrophe schien unabwendbar.
Die ersten Telefone klingelten hier zwischen 10 Uhr abends und Mitternacht. Regierungsmitglieder wurden aus dem Bett geholt und in ihre Büros beordert. Bekannte riefen ihre Bekannten an. Apollo 13 in Schwierigkeiten.
Die USA und mit ihr die Welt hielten den Atem an. Würde die Rettung gelingen? Als nur noch Strom für 15 Minuten vorhanden war, gab Commander Lovell den Befehl, in die Mondlandekapsel umzusteigen. Deren Lebenserhaltungssysteme waren jedoch ungeeignet, 3 Personen über mehrere Tage am Leben zu erhalten. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Die drei Astronauten mussten improvisieren, unterstützt von den Kollegen auf der Erde. Stunden höchster Anspannung bei den Beteiligten, aber auch bei den Journalisten der Welt, unter ihnen die ARD-Reporter. Und sie konnten letztlich live die glückliche Heimkehr kommentieren.
Also die Astronauten werden die Rückkehr in der Kapsel nicht etwa in Raumanzügen, sondern in ihren leichten Trainingsanzügen, könnte man sagen.
Wir hören gerade Houston.
Es ist geschehen. Lunar Module ist entfernt worden.
Die Kommandokapsel bewegt sich jetzt allein auf die Erdatmosphäre zu, mit ständig wachsender Geschwindigkeit.
Und zwar schon in der richtigen Lage, das heißt mit dem Hitzeschild gegen die Atmosphäre gewendet, auf die sie prallen wird. Interessant wird jetzt sein zu hören, ob der Kurs genau noch derselbe ist. Und dann muss man ja sagen, ist da fast einer wie bei jedem normalen Flug.
Ich glaube, so viele Schiffe haben ja noch nie in einem solchen Seegebiet operiert, denn es sind ja französische Flotteneinheiten von sowjetisch ausgelaufen, sowjetische Beifang.
Glückliche Bergung von Apollo 13 im Südpazifik. Fred Hayes ist als erster an Bord des Rettungshubschraubers. Unrasiert, aber in lässiger, entspannter Haltung stehen sie da. Sie unterhalten sich mit dem Kapitän, keinem eigentlich. Ist ein Zeichen von Ermüdung hier anzumerken.
Damit haben wir uns selber bewiesen, dass wir auch große Katastrophen im Weltraum meistern können, wenn wir uns nur vorsehen, wenn wir genügend Computerkapazität haben, wenn wir alle zusammenarbeiten.
Dennoch dämpfte das Apollo-Unglück Amerikas Raumfahrtpolitik. Das Geld für die NASA wurde knapper. Werner von Braun zog sich resigniert in die Privatwirtschaft zurück. Der wesentlich jüngere Jesko von Puttkammer behielt jedoch einen langen Atem. Auch nach den Katastrophen der Space Shuttles, Challenger und Columbia.
Es gab natürlich Unfälle, die wir hatten, die auch politisch natürlich dann ihre Auswirkungen nahmen. Wir haben den Challenger verloren mit 7 Menschen, wir haben die Columbia verloren mit 7 Menschen und wir haben auch im Apollo-Programm 3 Menschen verloren. Da dachten wir auch zuerst, da wird die Politik und auch der Steuerzahler sicherlich Halt rufen. Und da hat sich erst Amerika von seiner guten Seite gezeigt, dass man mit diesem Pioniergeist, der auch heute noch irgendwie da ist, weitergemacht hat. Wir haben uns aufgerafft vom Boden und haben weitergemacht. Und das wird so auch in Zukunft sein. Wenn politische Parteiwechsel war, so alle 4 Jahre, dann gab es manchmal Rückschläge. Also zum Beispiel eine Enttäuschung war jetzt neuerdings das Programm von Präsident Bush, das Constellation-Programm, das uns Mond und Mars als Mandat gab, so wie Kennedy uns damals Apollo gab, prompt vom nächsten Präsidenten wieder gestrichen wurde. Nicht, weil es sinnlos wäre, sondern weil es aus politischen Gründen nicht, also aus parteipolitischen Gründen nicht hineinpasste. Es wurden Worte geändert, Namen geändert. Es sollte völlig gestrichen werden, worauf die Volksvertretung bei uns, der Kongress, ganz, ganz heftig dagegen protestierte, sodass wir die wichtigeren Teile von Constellation behalten durften, nur mit anderem Namen.
Denn das ganz große Ziel war für Jesko von Puttkammer bis zum Schluss der Flug zum Mars. Neben Raketen- und Mondmissionen und seiner Verantwortung als Programmmanager der NASA für die internationale Raumstation ISS. Den Mars hat er nie aus den Augen verloren.
Nein, das haben wir an sich alle nicht. Auch Werner von Braun nicht und seine Vorgänger, sein Lehrer Hermann Oberth und auch in der damaligen Sowjetunion war Sergei Korolev, sein Gegenpart, genauso Mars verrückt. Und zur Zeit der Jahrhundertwende gab es Konstantin Tsiolkovsky in Russland, der auch schon davon sprach. Also Mars, von dem man wusste, dass er ja doch relativ erdähnlich ist, sogar vielleicht Leben beherbergt, wie man damals glaubte.
Die Marsmännchen.
Mit Kanälen, eine Illusion. Also war Mars immer für uns ein Fernziel, ein Leitstern, der also auch heute ja noch anhält und sogar noch jetzt viel aktueller geworden ist.
Eine Welt voller Rätsel und Wunder, so haben Sie den roten Planeten bezeichnet. Was fasziniert Sie am Mars, ein toter, staubiger Planet?
Na, das ist gerade das große, die große Überraschung, dass er gar nicht tot ist, dass also bei ihm täglich dynamische Sachen passieren, Umschichtungen, Windstürme, Jahreszeiten mit Sommer und Winter, Es entstehen Eisformationen an den Polen, die im Sommer wieder wegtauen. Die Feuchtigkeit geht in die Luft. Das ist also nicht so wie der Mond, ein nackter Stein ohne Luft, sondern das ist ein Planet, der durch unwahrscheinliche Veränderungen gegangen ist, der geologisch und topologisch enorme Umstürze erlebt haben muss, klimatologisch. Man weiß nicht wieso. Wir nehmen an, dass die Richtung der Drehachse des Mars sich doch im Laufe der Zeit mehr verändert hat als die der Erde. Und so erklärt man sich, dass man untrügliche Spuren von gewaltigen Wassermengen auf dem Mars gefunden hat, gewaltige Flusstalnetze, Stromtäler und jetzt natürlich durch Curiosity den Nachweis, dass es sowas wie Flusskiesel gibt, also Kieselsteine, die durch Wasser rundgeschliffen worden sind und aus dem Bachbett oder Flussbett, in dem sie gefunden wurden durch Curiosity, kann man berechnen, dass dort mindestens 1 Meter tief Wasser war, 1 Meter Wassertiefe, und das Wasser mit 1 Meter pro Sekunde strömte über Jahrtausende hinweg. Das ist eben dann das eine der großen Wunder und Rätsel. Das andere ist, warum es da so riesige Vulkane gibt. Der größte Vulkan des ganzen Sonnensystems, der Olympus Mons, der Olymp, auf dem Mars ist 24 Kilometer hoch. Das ist 3-mal höher als der Mount Everest, obwohl der Mars über den Durchmesser gesehen nur halb so groß ist wie die Erde. Das kann man sich auch nicht erklären.
Der Mars war unter den Planeten ein Greis und jeder vernünftige Mensch hätte eigentlich annehmen müssen, dass seine Rohstofflager im Laufe der Jahrtausende völlig erschöpft worden waren. Aber seine Bewohner, die Marsianer, besaßen bekanntlich jene seltsame Veranlagung, die unsere Soziologen zur Verzweiflung getrieben hat und das Marsvolk zu einem Naturphänomen stempelte. Sie sahen ihre Ideale nicht in Naturforschung und Ausdehnung, sondern in ihrer eigenartigen Geistesphilosophie, die lebhaft an unsere Vorstellung des Nirvana erinnerte. Das Resultat? Die riesigen Erzlager des Planeten waren kaum angetastet und die irdischen Kolonisten hatten ein gefundenes Fressen. Überall auf dem Planeten entstanden kleine Minenstädte und ein stetiger Pendelverkehr von Erzfrachtern setzte zwischen den Planeten ein. Der Mars war also mächtig im Kommen.
Mächtig im Kommen ist der Mars auch im 21. Jahrhundert. Mars Express, Curiosity, Yinghuo, Mangalian, Maven, ExoMars oder Mars 2020 lauten einige der 48 Missionen der letzten und der nächsten Jahre. Neben Amerika sind Europa, Indien, China und Russland dabei. Es geht darum, herauszufinden, wie die Geschichte des Mars vonstatten ging, wo das Wasser geblieben ist, ob es Leben da oben gibt oder auch Bodenschätze, die gehoben und für die Menschen nutzbar gemacht werden können. Das aber sei, so Jesko von Puttkammer, nur in internationaler, friedlicher Zusammenarbeit aller Nationen zu erreichen. Und noch etwas hat den Raumfahrtvisionär umgetrieben. Könnte der Mars ein kosmischer Zufluchtsort für die Menschen werden? Sozusagen Plan B für eine umfassende Katastrophe auf der Erde? Von Puttkammers Antwort war ein klares Ja.
Ja, es wird als zweite Erde werden. Man tut ja gut daran, wenn man über lange Zeiträume jetzt gesehen, und ich spreche also hauptsächlich langfristig, ganz gut daran täte, eine Zufluchtsstätte zu haben, im Falle wirklich auf der Erde was passiert, zum Beispiel ein Asteroideneinschlag oder eine globale Epidemie oder irgendwas, was also wirklich die Zivilisation zurückwerfen würde. Wenn man eines Tages da vielleicht eine andere Welt hat und den Mars bewohnbar gemacht hat, dann hätte man immer noch die Möglichkeit zu überleben. Und ich würde sagen, auf diese Art gibt mir die Raumfahrt auf lange Sicht hier die Gewissheit, dass der Mensch wirklich als Rasse gesehen unsterblich wird im Universum. Wir sitzen auf der Erde ziemlich verletzlich da. Wir haben keine andere Fluchtmöglichkeit, wenn irgendwas Furchtbares passiert. Aber das ist wirklich langfristig gesehen. Aber auch im Näherfristigen sind die transutilitären Nutzen der Raumfahrt, also alles das, was Kultur betrifft, und nicht so sehr Geld. Also man kann für den Flug zum Mars nicht unbedingt Geld verdienen, es sei denn, man ist in einer Firma, die die Raumschiffe baut. Aber sonst kommerzielle Betriebe zum Mars ist nicht so wichtig wie in den erdnahen Orbit. Aber man kann kulturell enorm viel erreichen. Allein die internationale Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel, die ganzen Einwirkungen auf Wissen, auf Forschung, auf das, auf den Bewusstseinszustand, der sich erweitert, wenn meine Horizonte erweitern. Allein die Grenzüberschreitungen, die ich allein im Weltraum machen muss und machen werde, entspringen ja einem tiefen Trieb, Neugier und vielleicht noch tiefer, den wir nicht beschreiben können. Warum sind wir neugierig? Warum wollen wir über Grenzen hinweg und neue Grenzen bauen, nur um die auch wieder zu überschreiten? Das ist nicht verstanden. Das ist etwas Urmenschliches. Und wenn wir dagegen sind und schließen uns in einem geschlossenen System ein wie derzeit, ja, Land, Wasser, Luft und nichts anderes, dann gehen wir einer Stagnation entgegen als Menschheit eines Tages.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns in der alten Marsmetropole Toranok. Zu jener Zeit, als auf der Erde die ersten Urmenschen mit den Gewalten der großen Eiszeiten kämpften, existierte hier auf dem Mars eine mächtige Zivilisation. Die intelligenten Wesen, die damals die fruchtbaren Weiten des Mars bevölkerten, nannten sich Graloks. Heute sind von ihnen nur noch wenige degenerierte Nachkömmlinge übrig geblieben. Und diese tote Stadt. Zu den gewaltigsten Bauwerken hier gehört der Mornak-Tempel. Er kann heute als das Symbol für das Schicksal dieser Rasse betrachtet werden. Denn der Grund seiner Existenz bedingte gleichermaßen den Untergang der Graloks. Man hört immer wieder die Meinung, dass die Stagnation der Graloks darauf beruht, dass ihnen der Unsterblichkeitstrieb fehle. Es ergab sich schon bald nach den ersten Erforschungen des Mars die Frage, warum hat die marsianische Zivilisation der Graloks eine Technik hervorgebracht, die auf einer sehr niedrigen Stufe stehen blieb und sich nicht weiterentwickelte? Aber die Graloks besitzen in der Tat einen sogenannten Unsterblichkeitstrieb. Der Unterschied zwischen den Graloks und den Menschen besteht jedoch darin, dass sich der Unsterblichkeitstrieb bei den Marswesen hauptsächlich auf geistigem Gebiet ausgewirkt hat. Die Entwicklung der Graloks schritt bis zu diesem Punkt fort, an dem ihre Intelligenz groß genug war, um eine Art Geistesphilosophie zu schaffen. Von diesem Zeitpunkt an blieb die materielle Entwicklung stecken, denn die Marsmenschen sahen ihre Ideale in ihrem Mornak, das unserem Nirvana entspricht, und nicht in Fortpflanzung und zahlenmäßiger räumlicher Ausdehnung.
Jesko von Puttkammer, geboren in Leipzig, aufgewachsen in der Schweiz, 50 Jahre gelebt und gearbeitet in den USA. Und dennoch hat er nie den Kontakt nach Europa verloren. Die Bayreuther Festspiele waren jährlicher Fixpunkt, wie der Skiurlaub in den Alpen. Er war gern gesehener und gefragter Interviewpartner für deutsche Medien, der die wesentlichen Entwicklungen, Erfolge und Katastrophen der amerikanischen Raumfahrt kommentierte. Und seine Geburtsstadt Leipzig? Als NASA-Mitarbeiter war sie für ihn eine verbotene Stadt, jenseits des Eisernen Vorhangs.
Nein, da durfte ich nicht. Ich bin erstmalig wieder in Leipzig gewesen, bisher ein einziges Mal, kurz nach Öffnung der Mauer. Allerdings gab es die Mauer noch. Ich fuhr von Bayreuth aus, wo ich jeden Sommer bei den Wagner-Festspielen bin, mal schnell über Hof nach Bayreuth, nach Leipzig. Und muss allerdings gestehen, dass ich doch aufs Äußerste entsetzt war über das, was mich dort empfing. Stieg aus dem Auto aus und empfand sofort die Luftverschmutzung bis in die Lunge hinunter durch ein brennendes Gefühl. Und ich dachte so, jetzt muss ich sterben. Bin ich gleich wieder in das klimatisierte Auto zurück, worauf mir Leipziger später sagten, sie spürten das gar nicht, sie wären das gewöhnt.
Als Jesko von Puttkammer das 1997 erzählte, wusste er noch nicht, dass wenig später sein Kontakt nach Leipzig intensiver werden würde. Der Leipziger Raumfahrtfan Ralf Heckel und seine spätere Frau Yvonne hefteten sich an die Fersen des prominenten Leipzigers, wollten von seinen Erfahrungen profitieren.
Naja, den Jesko habe ich zum ersten Mal in Morgenröder-Rautenkranz kennengelernt, 1998 bei einer Weltraumkonferenz.
Geburtsort von Sigmund
Jähn. Geburtsort von Sigmund Jähn. Und wir hatten dort uns unterhalten über die Perspektiven der Raumfahrt, waren also sehr erschrocken, dass sich dort auf der Konferenz vorwiegend älteres Publikum umgetan hat. Junge Leute waren da nicht zu sehen und er hat dann immer wieder gesagt, junge Leute müssen in diese Bereiche herangeführt werden. Und es brauchte dann so einige Zeit, bis auch so in mir persönlich der Entschluss reifte, da machst du mal was auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit für junge Leute. Das waren dann so ein paar Ausstellungen, ein paar Programme, die also in der Öffentlichkeit sehr gern gesehen worden sind. Und irgendwann fand ich mich dann auch mal im Jahre 2000 in Rostock in einer Schule wieder und machte Weltraumunterricht. Ja. Und dieser Zeitungsartikel, der ist dann auch mal beim Jesko von Puttkamer auf den Tisch gelandet und seitdem ist er nicht mehr von unserer Seite gewichen. Und hat Tipps gegeben, hat Material zugeschickt, hat Türen geöffnet.
Zum Beispiel die Türen der NASA. Ralf Heckel, der PR-Spezialist, gründete einen Verein mit einem klangvollen Namen. International Space Education Institute, gemeinnütziges, freies Institut zur Förderung der Studien- und Berufsorientierung im Ingenieurwesen und der Luft- und Raumfahrt e.V. Im Wesentlichen geht es darum, Schüler ab Klassenstufe 8 für die Raumfahrt zu interessieren, ein Forum zum Austausch Gleichgesinnter von der Schul- bis zur Studienzeit zu sein. Dazu gibt es regelmäßige Exkursionen nach Moskau zur russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und eben auch zur NASA nach Hans Will.
Wir hatten allerdings damals auch sehr gute Beziehungen schon zu den russischen Kosmonauten und ich habe das immer so als notwendig erachtet, auch die russische Seite abzudecken. Und das hat ihn immer dazu auch motiviert zu sagen, das, was ihr da jetzt bei Russland gemacht habt, das kann die NASA aber auch. Und somit gab es so einen kleinen Wettbewerb, so eine Art Moon Race zwischen den Fronten. Und als wir aus Amerika zurückkamen und einen Shuttle-Start vorweisen konnten und einen Besuch im Mission Control, dann sagten die Russen, ja, ja, mir torge, ne? Wir haben das aber auch drauf. Ne? Und somit gelang es sehr schnell, die Schüler auf einem doch hohen Silbertablett durch die Welt zu karren und denen die heiligen Hallen der Raumfahrt zu öffnen, begreifbar, anfassbar zu machen. Mit dem Ergebnis, dass also heute noch ich Rückfragen bekomme von Schülern, die gesagt haben, wir haben hier einen Englischunterricht, inzwischen sind das Studenten, wir haben ja Englischunterricht, hier einen Artikel von einer Zeitung zu übersetzen. Aber es tut mir leid, ich muss den erstmal korrigieren, bevor ich ihn wirklich übersetzen kann, weil die aus dem Erleben heraus das kennen, was dort vorliegt.
Und es war dann auch Jesko von Puttkamers Idee, Ralf Heckel zu ermuntern, mit seinen Schülern am Moonbuggy-Rennen der NASA teilzunehmen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem Schüler geländegängige, mit Muskelkraft betriebene Fahrzeuge herstellen, die ihre Mondtauglichkeit auf einem Parcours bei der NASA in Hans Will beweisen müssen.
Das ist jetzt im Prinzip im ersten Gang gefahren, das Moonbuggy, damit könnte man Treppen steigern. Eine Pedalumdrehung erzeugt beim Fahrzeug eine Vorwärtsbewegung von 25 cm, das ist sehr wenig. Und wenn ich jetzt hier anfange, das Getriebe hoch.
So, wir sind hier in der Bastelstube im Labor, in der Werkstatt des Space Institutes. Und ich sehe hier Gefährte mit vier Rädern, ein bisschen wie Fahrräder. Was sind's?
Also wir sind hier in den MAF, dem Moonbuggy Assembly Facility, gleichbedeutend wie das VAB. Das steht in Kennedy Space Center, das ist das Vertical Assembly Building, worin die Raketen gebaut werden. Hier werden Mondfahrzeuge gebaut, also Moonbuggies, die von unseren Schülern aus auf Wettbewerben gefahren werden. Und die auch alle die technischen Voraussetzungen besitzen, die ein Mondauto besitzen muss. Zum Beispiel einen niederenergetischen Antrieb, das wäre hier ein Fahrradantrieb, ja, mit einem Getriebe drin, was 14 Gänge erzeugen kann und einem Schaltgelege, wo man das multiplizieren kann auf 28 Gänge. Man kann das Fahrzeug einklappen. Das ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, um es an einer Rakete dran heften zu können, damit es die Platzkapazitäten auch dort erfüllt. Und es muss ganz einfach vor Ort wieder auf dem Mond ausgeklappt werden. Das machen dann ja Astronauten in Raumanzügen, die vollgepumpt sind mit Luft, womit man auch mit klobigen Fingern kein einziges Werkzeug anfassen könnte. Bei unseren Schülern wird das simuliert, indem man sagt, ihr müsst es so schnell wie möglich auseinanderklappen können und draufsetzen können. Und so hat dieses Fahrzeug zum Beispiel eine Assembly-Time von 4 Sekunden. Das heißt, in 4 Sekunden können die aus einem Würfel ein Fahrzeug machen und sind bereits angeschnallt drauf. Andere Mitglieder, die kommen dann einfach mit einer Werkzeugbox und die brauchen dann mehr Zeit. Allerdings wird dann diese Assembly Time, diese Aufklappzeit, auf die Rennzeit aufgerechnet und dahinter entscheiden sich dann viele Geister, die zwischen Sport und Ingenieurwissen natürlich dann auch eine gewisse Balance erzeugen. So, dann ist das Fahrzeug natürlich hochgradig offroadfähig. Man kann es klappen, kippen, man kann es schütteln und fahren und springen bis zu 3 Meter hoch. Die sind auch schon 6 Meter weit geflogen. Es ist 80 km/h schnell gefahren. Also da steckt einiges dahinter, was natürlich denjenigen, der es baut, den Schüler, den 13- bis 18-Jährigen, natürlich mächtig begeistert, wenn er sieht, es funktioniert. Sein Teil, was er entworfen hat, was drin ist, das funktioniert und das geht auch. Natürlich ist es auch so, dass demjenigen, den es mal passiert, dass er die Scham über sich ergehen lassen muss, dass sein Teil nicht gut klappte und er jetzt das ganze Rennen versaut hat, dass ihm das nur einmal passiert.
Und das Ganze wird dann zu zweit per Muskelkraft getreten, vorwärts bewegt. Ja. Wie sieht so ein Rennen aus?
Also wie gesagt, Muskelkraft ist hier ersatzweise für den niederenergetischen Antrieb. Wir wollen ja genauso wie diese Moonbuggies nie auf den Mond fahren, werden auch keinen Schüler zum Mond schießen. Es wird also hintereinander gefahren. Zwei Fahrer sind auf einem Fahrzeug, der eine tritt, der andere tritt und lenkt. Und so ergibt sich auch eine Art Interaktion. Die müssen also untereinander als Team genau wissen, was sie tun. Und von 80 Teams, die antreten, die fahren nicht nebeneinander das Rennen, sondern die fahren nacheinander einen Hindernisparcours, der zeitlich abgemessen wird und wo Strafminuten gezählt werden. Wenn man mal irgendeine Pylone angetatscht hat oder einen Fuß auf den Boden gesetzt hat oder ob es auseinandergebrochen ist, man musste es tragen. Das sind also Dinge, die dann eine Rolle spielen. Und da gibt es eine ganz kleine Königsklasse von 5 bis 6 Teams, die sich also in Sekundenabständen in einem engen Rennen liefern. Da gibt es eine große Lücke, die klafft dazwischen von denen, die unbeschadet durch den Kurs gekommen sind, allerdings mit zeitlicher Distanz. Und dann gibt es noch mal eine große Lücke bis zu denjenigen, die so bis zu 10 Minuten durch den Kurs brauchen. Das ist dann schon die dreifache Zeit, weil sie Strafminuten gesammelt haben und irgendwas falsch gemacht haben.
In welche Gruppe gehören Ihre Teams?
Immer zur ersten.
So, jetzt hätten diese ganzen Fahrzeuge hier in Leipzig nicht entstehen können, wenn es nicht neben Ihnen auch noch einen Ideengeber gegeben hätte, nämlich Jesko von Puttkamer.
Ja, der Jesko von Puttkamer ist unser Toröffner. Der hat natürlich mal gesagt, da gibt's einen Wettbewerb, guckt euch das mal an. Ja, und da haben wir gesagt, gut, wir fahren mal hin, wir gucken uns das mal an. Als ehemaliger Bastler und Tüftler in Jugendjahren habe ich mich sofort darin wiedergespiegelt und habe gesagt, das probieren wir, das machen wir, das kriegen wir hin. Keiner war davon richtig überzeugt, also auch der von Puttkamer musste sich weit aus dem Fenster lehnen, um das überhaupt möglich zu machen. Das ist ein internationales Team bei so einem NASA Moonbuggy Race, was ursprünglich eigentlich für die US-Schüler gedacht war, mit dran teilzunehmen. Und dann hat er auch immer gesagt, also ich habe mich ja weit aus dem Fenster gehangen, nun lässt mich da nicht hängen. Und das war also schon eine Herausforderung, den Schülern das entsprechend so weit zu bringen, dass man ein einigermaßen rennfähiges oder wettbewerbsfähiges Fahrzeug dort vom weißen Blatt Papier bis hin zur fertigen Konstruktion auf die Beine stellt oder auf die Räder. Und im ersten Wurf sind da gleich 2 Awards gelungen, der Rookie Award, also der Newcomer Award, das beste neu eingestiegene Team, und der Best Design Award, weil es völlig aus Chrom war. So, und aber die Rennzeit war noch nicht so bewältigend, aber sie sind durch den Kurs gekommen, unbeschadet, sie haben es erreicht. Und daraus ist natürlich sehr viel Emotion entstanden, sehr viel Begeisterung, sodass im nächsten Jahr sich peu à peu, Schritt für Schritt sich vergrößert wurde und bereits das 4. Rennen war dann Weltmeistertitel.
Jesko von Puttkamer nahm regen Anteil an der Arbeit von Ralf und Yvonne Heckel, lud sie immer wieder mit ihren Schülern ein nach Hanswil, besuchte sie auch in Leipzig, schickte Videobotschaften zum Geburtstag oder zur Aufmunterung der Schüler.
Hallo aus Washington. Ich möchte vor allem die Gymnasiasten aus Plauen begrüßen und sie sehr herzlich beglückwünschen zu ihrem Entschluss, sich das mal anzusehen, was die Zukunft für sie sein könnte, wenn Sie sich selber an der Schaffung dieser Zukunft beteiligen. Haben Sie den Mut zur zweiten Mission, die Sie nächstes Jahr zu uns zur NASA führen wird? Und denken Sie immer daran, was Präsident John F. Kennedy zu uns sagte, als er uns den Mondlandeauftrag gab. Wir tun diese Dinge nicht, weil sie leicht sind, sondern im Gegenteil, weil sie schwer sind. Also, viel Glück.
Die Jugend für Technik, für Naturwissenschaften, für die Raumfahrt zu begeistern, das war Jesko von Puttkamers Antrieb für die Unterstützung des Space Education Instituts von Ralf Heckel in Leipzig, für viele Vorträge in Schulen in Amerika oder auch Russland. Denn in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts träumten weltweit noch viele Jungs und auch Mädchen davon, Kosmonaut oder Astronaut zu werden, mit Raketen zu fernen Planeten zu fliegen. Filme wie Raumpatrouille Orion waren in Deutschland Straßenfeger, Raumschiff Enterprise weltbekannt. Jesko von Puttkamer war mit Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry befreundet, war Berater seiner Filme. Faszination Weltraum. Heute ist das nicht mehr so. Ist uns die Vision verloren gegangen?
Nein, es ist so, dass all diese Träume doch eigentlich so sehr real geworden sind. Allein schon, was Hollywood produziert, was die NASA hingelegt hat mit der Raumstation, Leute, die im Weltraum schweben wie die Fische im Wasser. All das hat doch auch das Bewusstsein geändert. Und es wird Zeit, dass wir diese Grenze, die wir uns da erweitert haben durch die Raumfahrt, wieder überschreiten und auch der Jugend neue Anreize geben. Und das tun wir nicht, also in diesem Land nicht. In anderen Ländern, in Amerika und auch in Russland, wo ich oft bin, ist Mars direkt ein Unterrichtsfach geworden. Ganze Schulklassen kommen zu uns und die Kinder werden praktisch auf Mars eintrainiert, damit sie eines Tages anders als wir die ganze Raumfahrt sehen. Es ist ein riesen Gedankenfehler, den wir machen, wenn wir immer von uns sprechen, wenn wir sagen, ja, wir heute in 20 Jahren verstehen das ja nicht oder in 30 Jahren werden wir das sowieso nicht machen, weil wir das und das. Man macht immer den Fehler, dass man den heutigen Menschen statisch nimmt und ihn dann in eine dynamisch entwickelte Zukunft setzt, die man sich ausgerechnet hat und dann glaubt, es ginge nicht. In Wirklichkeit ändert sich der Mensch mit seinen Maschinen, mit seinem Wachstum und wird ein anderer Mensch. Man braucht nur 50 Jahre in die Vergangenheit zurückschauen oder 100 Jahre. Und es sind also andere Menschen, die auch anders denken. Und um die heranzuziehen, müssen wir natürlich was tun. Deswegen arbeiten wir mit der Jugend. Mein Chef Werner von Braun hat immer gesagt, was nützt es uns Ingenieuren, wenn wir die Maschinen der Zukunft bauen, aber nicht den Menschen mitbauen, der damit umgehen kann.
Mit dem Mars hatte die Terraformer Planet Engineering Corporation erheblich mehr Glück gehabt als mit der Venus. Sie war hier schon seit mehr als 100 Jahren tätig. Mittels bakterieller Photosynthese und nuklear betriebenen Sauerstoffgeneratorwerken, die das Lebensgas aus den Oxiden des an Mineralien reichen Planeten gewannen, die ursprünglich dünne und sauerstoffarme Luft anzureichern. Durch Berußung der polaren Eiskappen war deren Albedo von 77% auf 73% verringert und ihre Abschmelzung gefördert worden. Damit gelangte der dringend benötigte Wasserdampf in die Atmosphäre, wo er unter anderem einen stetig zunehmenden Schutzschild gegen die lebensfeindliche Ultraviolettstrahlung der Sonne bildete. Man nahm an, dass es diese mit dem Älterwerden des Planeten wachsende UV-Strahlung gewesen war, die ursprünglich den Zerfall der Gralok-Zivilisation herbeigeführt hatte.
Was für ein Mensch war Jesko von Puttkamer. Ralf und Yvonne Heckel sind ihm sehr nahe gewesen. Er war auch bei ihrer Hochzeit dabei. Er, der selbst keine Kinder hatte, hat sie im übertragenen Sinn als seine Kinder angenommen.
Ja, Jesko war ein Mensch, der die Zukunft als Körper vor sich hatte, als anfassbare Materie. Der hat das also durch ein gewisses antizyklisches Denken, dieses Vermögen nach hinten zu schauen, sich das anzuschauen, was er gemacht hat oder was die Gesellschaft getan hat mit seinem Einfluss, das so nach vorn zu denken, dass er auch 10, 20, 30 Jahre keine Mühe hatte, nach vorn zu schauen und zu sagen, das wird dann mal da passieren. Ja, nicht genau einen Zeitraum lege ich mich jetzt nicht fest, aber Und so ist das immer gekommen. Also das, was er mir vor 10 Jahren gesagt hatte, ist alles eingetreten. Und wo man auch manchmal gesagt hatte, das wird jetzt so, das kann gar nicht sein. Ein bisschen wehleidig war immer so, dass er sagte, ich wollte gern die Marslandung noch selber miterleben. Deswegen hat er auch massiv mit seinen Büchern darüber gekämpft oder dafür gekämpft. Aber ansonsten war es ein Mensch, der sehr einsam war mit seinen Visionen und immer auf der Suche nach jemandem, der das mitgetragen hat. Dafür sprechen seine Bücher, dafür sprechen seine Vorträge. Aber wenn er aus einem Vortrag mit Standing Ovation rausging, war er dann wieder erstmal allein und ist alleine weiter gereist. Und irgendwie ist es für uns auch erhebend oder ein schönes Gefühl, sagen zu können, bei manchen dieser Veranstaltung haben wir danach mit ihm zusammengesessen und noch ein schönes Abendbrot erlebt, wo er dann weiterhin lachen konnte, wenn er in die Augen der Kinder gesehen hat und gesagt hat, ja, wenn er das so weitermacht, wenn er dabei bleibt, dann bin ich zufrieden.
Jesko von Puttkammer, geboren 1933 in Leipzig. Sein Geburtshaus gibt es immer noch. Es gehört immer noch der Familie Schmidt. Die hat von Puttkammer nicht besucht. Davor scheute er zurück. Nicht aber davor, das Haus seiner Kindheit zu besuchen.
Heute als älterer Mensch hat man schon das Gefühl, dass sich hier ein Kreis geschlossen hat. Kein loses Ende mehr herunterhängt. Und ich freue mich, wieder hierher zurückgekommen zu sein. Und hier hat für mich alles begonnen. Ich wurde auch in diesem Haus 1934 getauft, weil man in der Nikolaikirche das besser nicht machte mit den Nazis hier in Leipzig.
Ortstermin mit Ralf Heckel und Hans-Heinrich Schmidt, dem heutigen Hausbesitzer, der vom prominenten Mieter seines Großvaters nichts wusste.
Wir sind jetzt hier in der Salomonstraße in Leipzig vor dem Haus 25b. Das ist das Geburtshaus von Jeske von Puttkammer. Er hat mir erzählt, dass er in der ersten Etage an der Wohnung mit dem Balkon zur Welt gekommen ist. Das sehen wir jetzt auch hier. Die Puttkammer sind gerade aus dem Pommerschen in dieser Zeit hier übergesiedelt oder hergezogen, weil der Vater eine Anstellung im Reklamverlag hatte. Ja, das gleiche um die Ecke, der Reklamverlag, und da hat er als Redakteur gearbeitet. Und ich weiß vom Vater Puttkammer, dass der dann, der hieß auch Jesko von Puttkammer, der Erstgeborene in der Familie von Puttkammer wird immer Jesko genannt, deswegen gibt es mehrere Jeskos von Puttkammer. Und ich weiß, dass der Vater dann später nach Kanada ausgewandert ist und dort seinen Lebensabend verlebt hatte.
Ich bin der Herr Schmidt.
Und dem Herr Schmidt gehört dieses Haus.
Nicht ganz alleine mit meiner Schwester.
Dieses Haus ist ein schönes Mietshaus in einer bürgerlichen Gegend. Aber dieses Haus hat einen doch recht prominenten Bewohner hervorgebracht.
Ja, das weiß ich. Also das habe ich selbst schon mal, ja, Sie waren das, der das an mich reingebracht hat, der Herr. Heckel. Sonst ist da nichts bekannt gewesen. Also da kann ich leider nicht mehr dazu sagen.
Und jetzt wird an ihn erinnert?
Ja, wird, ja, durch Herrn Heckel. Und ja, bin ich stolz drauf, dass er hier gewohnt hat. Und wollen wir sehen. Gibt eine Tafel. Hm? Wollen wir gucken.
Eine Gedenktafel soll am Geburtshaus, zwei weitere am Space Education Institut in Leipzig und an seinem früheren Wohnhaus in Hanswil an Jesko von Puttkammer, den Raumfahrtvisionär und Praktiker, erinnern. Denn sonst gibt es keinen Ort des Gedenkens. Er hat kein Grab, seine Urne steht bei der Witwe im Bücherregal, wartet vielleicht darauf, die letzte Reise anzutreten, zum Mond, zum Mars, in die Unendlichkeit.
Die Tellus erhob sich bald darauf vom Boden des Mars. Die Rückstoßrohre dröhnten und orgelten und die Y-Generatoren und Van de Graafs schrillten und sangen. Die Tellus zog dicht an Deimos vorüber und schnellte in den Raum hinaus.